Wir beginnen unser Erziehungsseminar heute Abend mit dem Thema biblische Pädagogik im 20. Jahrhundert? Fragezeichen. Mit anderen Worten, das kann doch wohl nicht wahr sein. Im 20. Jahrhundert, im Atom- und Computerzeitalter, wollt ihr eure Kinder nach Maßstäben der Bibel erziehen? Seid ihr denn die Schlusslichter des Mittelalters oder was fällt euch ein? Wir wissen, dass viele Menschen heute mit biblischer Pädagogik überhaupt nichts oder nichts mehr anfangen können. Aber uns interessiert das. Was hat die Bibel zu diesem Thema zu sagen? Mir ist ein bisschen bange vor der ganzen Serie über diese Thematik, denn das eine ist ja klar, wir haben zwei kleine Kinder. Wir haben gerade so die Kleinkindphase, Baby- und Kleinkindphase miterlebt, aber wir haben noch keine Schulkinder, wir haben keine Teenager, wir haben keine Kinder, die gerade so flügge werden und das Haus verlassen wollen. Hier sitzen Ältere, die haben diese Phasen bei ihren Kindern schon durcherlebt, manches sogar schon bei den Enkeln vielleicht. Von daher bin ich natürlich in einer etwas schwierigen Lage und Silvia auch, wenn sie mitbeteiligt ist. Zudem ist unser Benjamin auch noch gerade rechtzeitig für dieses Erziehungsseminar in eine sehr schwierige Phase gekommen, dass wir gar nicht auf den Gedanken kommen könnten, wir hätten das irgendwie im Griff mit der Erziehung. Er ist nämlich gerade in den Kindergarten gekommen und das ist für so einen Dreijährigen, noch Dreijährigen eine Mordsumstellung und da reagiert er nicht so ganz planmäßig. Also nicht alles, was ich heute Abend oder bei den nächsten Themen weitergebe, ist von eigenen Erfahrungen gedeckt, das wisst ihr, aber ich hoffe, dass es von der Bibel gedeckt ist, das ist viel wichtiger und ich habe dazu zu der Bibel gute Literatur und Kassetten mitverwendet, die ich von Geschwistern bekommen habe, die auch hier in unseren Reihen sind. Und Silvia hat auch aus ihrer Ausbildung und von verschiedenen Quellen Informationen mit reingebracht. Und das alles zusammen hat das ergeben, was wir weitergeben wollen. Wir freuen uns aber auch darauf, dass wir die Abende im Seminarstil durchführen können. Das heißt, dass also auch ihr aktive Zuhörer seid und teilweise auch aktiv mitmachen könnt und somit auch noch gute Beiträge geben könnt. Heute Abend haben wir durch die Themenstellung schon zwei Hauptbereiche angegeben, nämlich biblische Pädagogik im 20. Jahrhundert. Und wir fangen mal mit dem 20. Jahrhundert an. Ich möchte in einem ersten Teil die gängigsten Erziehungsmodelle unserer Zeit aufzeigen. Ich glaube, mit denen haben wir alle irgendwie zu tun bekommen. Sei es, dass unsere Eltern uns schon mehr oder weniger nach einem dieser Modelle erzogen haben, sei es, dass wir sie an unseren Kindern praktiziert haben oder Erzieher oder Erzieherinnen in Schule, Kindergarten und so weiter sie an unseren Kindern praktizieren. Wir kennen diese Modelle von Literatur oder von bestimmten Begegnungen her mit Pädagogen und so weiter. Die gängigsten Erziehungsmodelle unserer Zeit, ich folge hier im Wesentlichen einer Ausführung von Eberhard Mühlan. Er nennt da als erstes und wohl verbreitetstes Erziehungsmodell heute in unserer Zeit das sogenannte anti-autoritäre oder emanzipatorische Erziehungsmodell. Was versteht man darunter? Anti-autoritäre Erziehung ist ja ein Schlagwort, das haben wir alle schon gehört, aber was versteht man darunter? Die anti-autoritäre Erziehung fordert die Befreiung des Lebens aus allen Abhängigkeiten. Sie strebt Verwirklichung des Lebens nach selbstgewählten Zielen an. Selbstverwirklichung, auch ein Schlagwort unserer Tage. Und im Blick auf Kindererziehung heißt das, Kinder dürfen fast alles tun, was ihnen Spaß macht. Das fast habe ich noch in Klammern gesetzt, der Christian freut sich, das wäre was, ja. Wenn Kinder alles tun können und dürfen, was ihnen Spaß macht. Es hat ein Experiment gegeben, 1924, das ist weltbekannt geworden, das sogenannte Summerhill-Experiment. Das Summerhill ist eine Schule in England, in der Kinder ohne jegliche autoritäre Erziehung und Führung aufwachsen durften, jahrelang. Ein Internat. Und der Leiter dieses Experiments, ein Engländer namens Neil, hat die These vertreten, Erziehung ist nicht gut, man muss die Kinder einfach sich selbst überlassen, das ist das Beste für sie. Sein Schlagwort war, sein Prinzip, sein Motto, ich wiederhole es noch einmal, Eltern verderben das Leben ihrer Kinder, wenn sie ihnen einen überholten Glauben, überholte Sitten und überholte moralische Grundsätze aufzwingen. Das Experiment von Summerhill schlug natürlich völlig fehl. Kein einziges Kind war später lebenstüchtig. Trotzdem,
gespielt haben, weil da die Theorie hängt damit zusammen, dass Kinder dann in Kindheit nicht viel lernen, sondern spielen. Und dass nicht alle Kinder, die im Sommer hier gewachsen sind, groß geworden, die haben alle Berufe nachgeholt und sind alle dann vorhanden. Also gibt es ganz normale Leute, die sind Fahrer oder Taxifahrer und Köche und dann Leute, die sogar dann als Forscher dann weitergemacht haben.
Das würde mich mal sehr interessieren, wer das geschrieben hat, ja. Vielleicht haben die später noch was nachholen können, ja. Denn das ist eigentlich ganz amtlich erwiesen, statistisch, dass da nicht viel rausgekommen ist bei diesem Experiment. Das Verwunderliche ist nämlich, dass sich trotzdem die antiautoritäre Erziehung weltweit durchgesetzt hat, obwohl bekannt war, dass dieses Experiment in Summerhill fehlgeschlagen ist. Aber da bin ich interessiert, da mal zu lesen, aus welcher Quelle diese Information kommt. Antiautoritäre Erziehung behauptet einfach, jedes strenge, autoritäre Eingreifen schadet dem Kind. Es gibt eine Erziehungswissenschaftlerin, die heißt Alice Miller, und die hat ein Buch geschrieben, Im Anfang war Erziehung. Und ich habe mal aus dem Buch eine Passage hier auf Folie kopiert. Ihr könnt es mitlesen an der Wand. Da schreibt sie, Erziehung ist grundsätzlich abzulehnen, da sie dem Kind nur schadet und höchstens der Befriedigung von Erwachsenenbedürfnissen dient. Dass die Eltern davon was haben, dass sie da jetzt eben erzieherisch eingreifen, dass sie das irgendwie befriedigt. Und dann geht es noch weiter. Erziehung ist ein unerlaubter Eingriff in das Leben anderer Menschen mit dem Ziel, diese zu verändern. Ein unerlaubter Eingriff. Deshalb soll jedes pädagogische Bemühen zugunsten einer körperlichen oder seelischen Begleitung abgeschafft werden. Die Machtverhältnisse in der Erziehung müssen beseitigt werden, indem das Kind wie ein Erwachsener ernst genommen wird, sollte ein überall zu beobachtender Trend Kinder wie Erwachsene behandeln. Ihr müsst mal schauen, die ganze Mode ist darauf ausgerichtet, schon Kinder wie Erwachsene zu kleiden, und sie sollen überhaupt wie Erwachsene behandelt werden, man soll mit ihnen reden wie mit Erwachsenen und reagieren und so weiter. Wenn es in seinem ureigensten Wollen vom Erwachsenen unterstützt wird, das Kind, macht es seine eigenen wichtigen Erfahrungen mit sich und der Welt. Jeder sanktionierende oder einschränkende Einfluss von Seiten eines Erziehers erübrigt sich dann ebenso wie die Anerziehung moralischer Tugenden. Das ist Alice Miller aus ihrem Buch zitiert, Am Anfang war Erziehung. Ihr seht unzweifelhaft, dass das jemand ist, der die antiautoritäre Erziehung befürwortet und hier eben begründet, warum. Anti-autoritäre Erziehung wird auch deswegen befürwortet, weil man sagt, strenge Erziehung führt zu frühkindlichen Frustrationen. Das ist auch so ein Begriff, der heute immer wieder vorkommt. Wenn Kinder zu hart angefasst werden, wenn sie mal geschimpft werden oder gar einen Klaps draufkriegen, gezüchtigt werden, dann führt das zu frühkindlichen Frustrationen. Da müssen wir wieder einen kleinen Exkurs machen. Da gebe ich zu, das ist jetzt vielleicht für ein paar Augenblicke etwas schwierig, aber das interessiert doch sicher einige unter uns. Wo kommt das her, dass man das sagt, das sind frühkindliche Frustrationen? Es gibt in unserer Welt, in der Erziehungswissenschaft, eine starke Richtung, die nennt man Determinismus. Determinismus heißt, es ist alles festgelegt, es ist alles schon bestimmt, ein Menschenleben ist determiniert, bestimmt durch die Erbmasse auf der einen Seite, biologisch schon alles festgelegt, durch die frühkindliche Umwelt, durch das Milieu auf der anderen Seite, was ein Kind in den ersten Jahren erlebt, das prägt es fürs ganze Leben und noch durch verschiedene andere Dinge. Das Leben ist einfach determiniert, es ist bestimmt und da unterscheidet man den soziologischen Determinismus, das ist der Behaviorismus. To behave heißt ja sich verhalten. Behaviorismus ist die Verhaltenslehre, Verhaltenspsychologie, Verhaltenstherapie, das alles gehört da mit rein. Das meint, dass Verhaltensforscher Tiere beobachtet haben, meistens Mäuse und Ratten, und haben vom Verhalten der Tiere Rückschlüsse gezogen auf das Verhalten der Menschen. Und wenn sie bei Tieren etwas erreicht haben, dann haben sie dann daraus eine Theorie gemacht, so kann man es auch bei Menschen erreichen. Die Hauptvertreter dieser Richtung des Behaviorismus, der heute mehr in den USA drüben vertreten ist, waren Pavlov, ein Russe, der bekannt geworden ist durch das sogenannte Speichelflussexperiment. Er hat einen Hund genommen und hat ihm immer zu einer bestimmten Zeit Futter gegeben. Schönes Stück Fleisch. Und dann hat er immer, wenn er Futter bekam, ein Signal ertönen lassen, eine Glocke. Immer wenn er Futter kriegte, hat er gebimmelt mit der Glocke und nach einer Zeit hat der Hund das miteinander verknüpft. Aha, Futter und Glocke gehört zusammen. Und dann hat er das Futter weggelassen und hat nur geklingelt und da lief dem Hund der Speichel, weil er wusste, jetzt gibt's Futter. Ja, er hat das gelernt, diesen Ton, diesen Reiz mit einer Reaktion zu verbinden. Das nennt man auch Reizreaktionsschema. Das nennt man klassische Konditionierung. Das hat Pavlov entdeckt. Dann ein Amerikaner Watson, der hat weitere Versuche gemacht. Der ist eigentlich der Hauptbegründer des Behaviorismus und Skinner. Der ist am berühmtesten geworden in dieser Richtung. Der hat dann das noch weiterentwickelt in sogenanntes operantes Konditionieren. Hat es weiter ausgeführt, dieses Reizreaktionsschema. Diese drei Hauptvertreter haben so diese Richtung des Behaviorismus geprägt. Und jetzt hier bei uns in Europa ist mehr der psychologische Determinismus verbreitet. Francis Schäffer hat das in seiner Serie, die wir gesehen haben, letztes Jahr auch mit erwähnt. Und zwar geht das zurück auf einen Mann, das könnt ihr euch sicher schon denken, das ist Sigmund Freud. Der hat nämlich die frühkindliche Milieutheorie der Tiefenpsychologie entwickelt. Sigmund Freud sagt, seelische Krankheiten entstehen durch seelische Verletzungen in der Kindheit in Zusammenhang mit falscher Erziehung. Er nennt das Trauma. Ein Kind bekommt ein Trauma, wenn es nachts aufwacht und hat geträumt und die Eltern sind nicht da, sind beide beim Erziehungsseminar, will aber niemand jetzt Angst machen, und das Kind wacht auf und niemand ist da für ein paar Minuten oder so, dann kriegt es ein Trauma, sagt Freud. Oder ein Kind wird als kleines Kind vom Hund gebissen und dann hat es ein Leben lang Trauma vom Hund und so weiter. Das sind die Traumata. Er sagt, seelische Krankheiten entstehen durch seelische Verletzungen in der Kindheit im Zusammenhang mit falscher Erziehung. Damit meint er jetzt mehr, wenn Kinder so hart behandelt werden, immer nur den autoritären Vater vielleicht erleben oder vielleicht zu viel Schläge bekommen, das gibt es ja auch leider, so in diese Richtung. Da entstehen Traumata. Und er sagt, diese Traumata können nicht mehr positiv ausgelöscht werden, das ganze Leben über nicht mehr. Festgelegt, determiniert, eingebrannt, geht nie mehr weg, sagt Freud und die Leute aus seiner Schule auch. Der Mensch wird durch das frühkindliche Milieu festgelegt. Wenn einer im asozialen Milieu aufwächst, aus dem wird nie mehr was, sagt Freud. Er kennt ja auch die lebensverändernde Kraft des Evangeliums nicht, die Menschen mit was für einer Prägung auch immer wirklich völlig verändern kann. Kennt ja Freud nicht, kannte er nicht, leider. Und jetzt kommen einige ganz folgenschwere Folgerungen aus diesen Thesen. Ja, ich decke das mal ganz auf, weiß nicht, wie weit ihr das da unten seht. So. Folgerungen aus dieser Sicht. Das sind nämlich unbewusste Schuldzuweisungen an die Eltern, Ablehnung der Familie. Warum? Weil die ersten traumatischen Erlebnisse macht ein Kind immer in der Familie als Kleinkind. Da macht es die ersten traumatischen Erlebnisse, also die Familie ist schuld. Als Alternative hat man dann aber nur die Erziehung in der Gruppe, in Klammern gesagt, da wird es auch traumatische Erlebnisse kriegen, gell, in der Erziehung in der Gruppe oder sogar staatlich gefördert oder so oder durchgeführt. Da gibt's auch traumatische Erlebnisse. Es geht dann so weit, dass bestimmte Schüler von Freud und von anderen Richtungen die Familie völlig ablehnen. Das haben wir ja heute in manchen Richtungen. Zweitens, zweite Folgerung, eine Überbetonung der ersten Lebensjahre. Das war für mich auch sehr wichtig zu hören. Ich glaube, mit dem Gedankengut sind wir alle aufgewachsen in den letzten 10, 20 Jahren. In einem Klima, wo die ersten Lebensjahre überbetont werden. Wir wissen, die ersten Lebensjahre sind wichtig für ein Menschenleben, aber sie sind nicht die wichtigsten. Man kann sie nicht so weit rausheben und sagen, wenn es da schief geht, dann ist alles schief und wenn es da gut ist, dann geht alles gut. Das stimmt nicht. Die ersten Lebensjahre sind wichtig, aber jedes Lebensalter ist wichtig. Und dann gibt es auch inzwischen Langzeitstudien von einem Psychologen namens Hemminger, der hat über 30 Jahre lang Versuchspersonen begleitet, 30 Jahre lang, von der Kindheit an bis, die sind jetzt Familienväter, und das waren Leute aus schlechtem Milieu, ganz schlechte Kindheitsverhältnisse, und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Kindheit als Schicksal. Und da widerlegt er die frühkindliche Milieutheorie von Freud und zeigt, dass aus vielen dieser Kinder, die ganz schlechte Voraussetzungen hatten, etwas Gutes geworden ist. Wo Freud gesagt hätte, die kann man vergessen, die kann man abschreiben, aus denen wird nichts mehr. Und Eberhard Mühlern, der ja selber 6 Kinder angenommen hat, die zum Teil auch aus ganz schlechtem Milieu kommen, kann das selber auch aus Erfahrung bezeugen, dass eine Reihe dieser Kinder heute schon ganz normales Verhalten an den Tag legt. Wir sind bei uns in Deutschland ganz stark geprägt von dieser traumatheoretischen Richtung Freuds. Das ist in der deutschen Psychologie ganz, ganz stark verbreitet. Noch eine dritte Folgerung. Daraus, aus dieser Sicht von Freud, die ist heute ganz weit verbreitet in der ganzen Erziehungstheorie drin, in Kindergärten, in Schulen, an den Universitäten, in Büchern, wenn ihr die Zeitschrift Brigitte lest, wenn da was über Erziehung ist oder Zeitschrift Eltern, überall werdet ihr das finden in der Gesellschaft, nämlich Bejahung von aggressiven Gefühlsausbrüchen. Wenn ein Kind mal so einen richtigen Zorn kriegt und mal den Teller mitsamt dem Essen an die Wand klebt, ja, bravo, das hast du richtig gemacht, lass mal deine Aggression raus, so in diese Richtung, gell? Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber im Kleineren schon wird es voll und ganz bejaht. Warum? Da war der Psychoanalytiker Janow, der hat gesagt, jedes Trauma lässt im Körper eine physische Energie zurück. Ein Trauma ist ja ein seelisches Erlebnis, ja, irgendwas ist da passiert. Und er sagt, das lässt im Körper eine physische Energie zurück. physisch messbar wie Strom und so, eine Energie, die durch Aggressionen abgebaut werden muss, sonst bleibt diese Schmerzenergie im Körper und macht krank. Das steckt dahinter. Das nennt man die Katharsis-Theorie, die hat nicht der Janov erfunden, das geht zurück bis auf Aristoteles, der hat schon eben von der Katharsis gesprochen, von der Läuterung oder Reinigung. Es gibt ja nichts Neues unter der Sonne, ja, die Wurzeln gehen oft zurück bis zu den alten Griechen, die haben schon erstaunliche Gedankengänge gehabt, aber auch im Negativen erstaunlich. Da hat das der Janov her, das stimmt einfach nicht. Das kann man überhaupt nicht nachweisen, dass ein psychisches Erlebnis im Körper physische negative Energie zurücklässt. Das kann kein Mensch nachweisen. Da gibt es auch noch keine physikalischen Geräte oder überhaupt technischen Geräte, um das zu prüfen. Das ist so ähnlich wie mit den Erdstrahlen, die überall sein sollen und Krebs erregen. Und kein Mensch kann sie nachweisen. Das Ergebnis dieser ganzen Sicht ist natürlich, möglichst keine traumatischen Erlebnisse im Kind. Bloß nicht, ach du liebe Zeit, wenn ein Kind irgendetwas Schweres erlebt, was wird aus dem armen Kind? Ich möchte sagen, von der Bibel her, da brauchen wir gar nicht so viel Angst zu haben. Schmerz und Frustration gehören zum Leben eines Menschen, auch zum Leben eines Kindes. Und es muss diese Dinge auch kennenlernen. Natürlich nicht absichtlich, dass wir ihm jetzt möglichst viele traumatische Erlebnisse da produzieren, das nicht. Aber die kommen ja automatisch, aber das ist kein Weltuntergang. Im Gegenteil, das ist für das Kind eine Gelegenheit, das auch zu erlernen, damit umzugehen, und es kann dadurch belastbar werden. Das ist nämlich die Not heute in der ganzen Erziehung, dass Kinder vor allem bewahrt werden und sie werden nicht mehr belastbar für das Leben. Und wenn die Stürme später kommen, dann biegen sie sich wie ein Blatt im Wind. Also ihr seht, dieser kleine Exkurs, sicher nicht ganz leicht durch die vielen Fremdworte, aber der Gedankengang war vielleicht verständlich hier von Freud mit seiner frühkindlichen Milieutheorie, wie das weiterentwickelt worden ist durch verschiedene andere Psychologen und so weiter. Das wird heute gelehrt, das wird heute gelesen, das wird gedruckt, das lesen Tausende und Abertausende und glauben das und nehmen das so auf, und es prägt ihren Erziehungsstil und das Erziehungsmodell. Und da können wir dann durchaus sagen, anti-autoritäre Erziehung. Wir haben auch selber jemanden in der Familie, jemanden, der uns nahesteht, den wir schätzen, der sein Kind ganz nach dieser Theorie, nach diesem Erziehungsmodell antiautoritär erzieht. Wir beobachten mit, das Mädchen ist jetzt vielleicht 7 oder 8 Jahre, wir können jetzt schon einige Früchte dieser Erziehungsmodelle sehen an diesem Kind. Ja, das... Ja. Aber das war mir so die Angst, nämlich, das hat er nicht gedacht. Ich wiederhole es nochmal, weil ich nicht sicher bin, ob es auf die Kassette draufgekommen ist. Angst und Aggression kann man beobachten bei diesem Kind. Dann das zweite Erziehungsmodell, das mache ich jetzt kürzer, die beiden anderen, die dann kommen, auch. Das zweite, das demokratische oder partnerschaftliche Erziehungsmodell. Hauptvertreter dieser Richtung ist ein Mann namens Rudolf Dreikurs. Er hat ein Buch geschrieben, Kinder fordern uns heraus. Das ist wahrscheinlich das Richtigste an dem ganzen Buch, der Titel. Kinder fordern uns heraus, das stimmt nämlich, aber was da sonst alles gesagt wird, das ist sehr fragwürdig. Seine These ist, wir sind eine Gesellschaft Gleichwertiger. Das passt ja auch so richtig in unsere Zeit. Wir sind eine Gesellschaft Gleichwertiger und deswegen sollte unser Zusammenleben nach demokratischen Regeln verlaufen. Demokratisch wird immer abgestimmt, ja. Die Familie, essen wir heute was oder essen wir nichts, gell? Kocht die Mutti heute oder kocht sie nicht? Immer wird abgestimmt nach demokratischen Prinzipien. Eltern dürfen nicht beherrschen, sondern lediglich motivieren und Vorschläge machen. Und wenn es nicht klappt, dann war die Familie noch zu wenig demokratisch. Da muss man da noch weiter arbeiten, wenn sie demokratisch genug ist, dann funktioniert alles. Das demokratische oder partnerschaftliche Erziehungsmodell von Dreikurs. Das dritte Modell, was vielleicht in bestimmten Ansätzen schon vorkam, eben das Modell der Erziehung allein durch Zuwendung, nur Liebe. Ja, keine Strafe. Wer sagt denn, dass Strafe nicht auch Liebe sein kann? Ja, aber so wird das gesehen, Modell der Erziehung allein durch Zuwendung. Die These ist nur Liebe und Zuwendung. Und die Erwartung ist, dann wird sich das Kind freiwillig anpassen und erzieherisches Eingreifen ist nicht mehr nötig. Kinder erziehen mit nur Liebe ist genauso, wenn man sie ernähren will, nur mit Süßigkeiten, nur mit Schokolade. Das geht nicht, das Kind wird krank. Die Bibel zeigt uns Gott auch nicht so, dass er nur Liebe ist. Manche Leute machen ja auch ein eigenes Gottesbild zurecht und nur vom lieben Gott. Und dann wird der Glaube krank. Nein, nein, die Bibel zeigt uns Liebe und Strenge, Liebe und Disziplin von Gott her, aber auch als Erziehungsprinzipien. Und wenn es schief geht, wenn es nicht funktioniert, ähnlich wie bei dem demokratischen Erziehungsmodell, zu wenig Liebe, dann klagen sich die Eltern immer an, ach, wir haben noch zu wenig geliebt, noch zu wenig Zuwendung, noch zu wenig Zeit hineingesteckt. Und welche Eltern erfüllen je das Vollmaß, ja, an Zeit und Kraft und Liebe und Zuwendung für ihre Kinder? Da bleibt dann immer die Selbstanklage übrig. Und das vierte Modell, das ich hier noch nennen will, bei den gängigsten unserer Zeit heute, ist das Modell der klientenorientierten Gesprächstherapie. Das hört sich sehr hochtrabend an. Was ist damit gemeint? Hauptvertreter ist ein gewisser Thomas Gordon. Er hat ein Buch geschrieben, Familienkonferenz. Haben sehr viele Christen gelesen, dieses Buch. Und da entfaltet er die Methode des aktiven Zuhörens. Ich hoffe, ihr hört mir auch alle ganz aktiv zu jetzt. Ziel, ein für alle Mal auf Bestrafung verzichten. Das ist sein Ziel. Und wie will er das erreichen? Durch aktives Zuhören. Beispiel, kommt ein Kind von der Schule heim, ich will jetzt nicht immer den Christian hier anschauen, gell? Kommt ein Kind von der Schule heim, könnte auch der Alexander gewesen sein, gell, vor kurzem noch, und dann kommt er heim und sagt, schmeißt da den Schulranzen in die Ecke, heute war in der Schule wieder mal alles Mist. Und dann sagt der Vater, aha, es hat dir also nicht gefallen. Ja, der Lehrer war wieder unmöglich. Ach so, du hast dich nicht wohlgefühlt und so weiter. Er hört also aktiv zu und hört an den Äußerungen des Kindes raus, was es eigentlich sagen will und formt das immer mehr so in die Richtung und transformiert das runter. Aktives Zuhören nennt das Thomas Gordon, Familienkonferenz. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt so wirklich zu dem Ziel führt, das man sich gesteckt hat. Das waren so die vier gängigsten Erziehungsmodelle, die heute angewandt werden. Es gibt sicher noch mehr, aber die können wir nicht alle nennen, können wir auch nicht alle behandeln. Das sind wohl die wesentlichen gewesen. Und jetzt müssen wir fragen, was steckt eigentlich hinter diesen Erziehungsmodellen? Wo kommt das her? Diese Leute, die diese Theorien aufstellen, saugen sich das ja nicht aus den Fingern oder haben da keine Eingebungen in der Nacht gehabt, sondern das sind ja denkende Menschen, das sind ja Menschen, die es gut meinen, das unterstelle ich ihnen jedenfalls. Das sind Leute, die wirklich helfen wollen, die da wirklich eine Theorie aufbauen wollen, die auch in der Praxis taugen soll. Ich unterstelle das jedenfalls positiv. Und da müssen wir sehen, hinter diesen Theorien steckt immer ein bestimmtes Menschenbild. Das Menschenbild prägt das Erziehungsmodell. Grundlage für alle oben genannten Erziehungsmodelle, sowohl die antiautoritäre Erziehung, das demokratische Erziehungsmodell und auch die nur durch Liebe und Zuwendung und auch das durch aktives Zuhören, allesamt haben als Grundlage das humanistische Menschenbild. Das humanistische Menschenbild wollen wir jetzt mal miteinander hier anschauen auf der Folie. nur so in ein paar Strichen skizziert. Oh, wir sind noch ganz da oben. Da wird einfach gesagt, der Mensch ist autonom. Selbstgesetzgebend heißt das eigentlich. Autonomos, Selbstgesetz. Der Mensch ist autonom, das heißt, er hat niemanden über sich. Er kann machen, was er will. Er ist niemandem Rechenschaft schuldig. Es ist keine Autorität über ihm. Dann sagt das humanistische Menschenbild, es gibt keine absolute Wahrheit. Alles wird nach dem Mehrheitsprinzip erarbeitet. Wahrheiten kommen nur durch Gruppenprozesse zustande, indem abgestimmt wird und so weiter. Und daraus folgt die sogenannte Situationsethik. Vor 100 Jahren haben die Mehrheit unserer Bevölkerung hat die Abtreibung abgelehnt. Und da stand sie unter Strafe. Heute gibt es in unserer Bevölkerung eine Mehrheit, Abtreibung zuzulassen bis zum dritten Monat. Also wird das erlaubt. Und wenn in 30 Jahren die Mehrheit so ist, dass man bis zum neunten Monat alle Kinder töten kann, dann wird es erlaubt, dann wird das Gesetz so werden. Situationsethik, was die Mehrheit sagt, das wird gemacht. Da ist die Wahrheit. So, nach diesem Prinzip funktioniert unsere Politik. Und dann sagt der Humanismus, der Mensch ist ohnehin nur eine Weiterentwicklung, eine biologische Weiterentwicklung aus einfachen Strukturen. Vom Einzeller angefangen ging das alles so weiter bis zum Homo sapiens. Der Mensch ist von Natur aus gut, er hat einen guten Kern, auch schon wieder von den alten Griechen aufgestellt, diese These. Und die Umwelt verdirbt ihn. Diese Gedanken hat besonders ein schweizerisch-französischer Philosoph namens Jean-Jacques Rousseau verbreitet, aber er ist einem Trugschluss unterlegen. Er hat gemeint, gute Bedingungen ergeben einen guten Menschen. Wenn der Mensch gute Umwelt hat, gute Erziehung oder gute, überhaupt gute Bedingungen, dann wird aus ihm etwas Gutes. Und er vergisst dabei das Herz des Menschen, er vergisst, was die Bibel über den Menschen sagt. Und ihr seht, da ist auf der rechten Seite noch viel Platz, da möchte ich jetzt gerne einmal, dass wir das zusammen erarbeiten. Wir haben auf der linken Seite das humanistische Menschenbild hier mit so ein paar Strichen gezeichnet. Jetzt fragen wir mal, was sagt das biblisch-christliche Menschenbild, wenn wir hier mal gerade zu dem ersten Gedanke rübergehen. Was sagt die Bibel im Blick auf die Autonomie des Menschen und Autorität? Warum nicht?
Grüße von Jugend auf.
Ja, das müssten wir vielleicht, wer da unten hinschreiben. Ja. Müssen wir erstmal festhalten, der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Und ein Geschöpf ist immer abhängig im Rahmen seiner Geschöpflichkeit. Es kann nie raus aus der Geschöpflichkeit. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Ein geliebtes Geschöpf Gottes. Wir sind kein Zufallsprodukt, keine biochemische Maschine nur oder veredelte Affen. Wir sind Geschöpfe Gottes. Das Problem ist eben nur, dass der Mensch von heute lieber ein veredelter Affe sein will als ein gefallener Sünder. Wir sind geliebte Geschöpfe Gottes. Und das hat aber noch eine Konsequenz. Wenn wir von Gott geschaffen sind, dann jawohl, müssen wir einmal Rechenschaft vor ihm ablegen. Gott ist unser Schöpfer und auch unser Richter. Wir sind nicht autonom. Wir können nicht nach eigenen autonomen Gedankengängen leben. Wir können schon, aber wir können es nicht ungestraft. Gut, dann die Humanisten sagen, es gibt keine absolute Wahrheit. Das Mehrheitsprinzip entscheidet. Was sagt die Bibel?
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ja, das ist auf Jesus Christus bezogen. Jesus betet im hohenpriesterlichen Gebet, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das Bibelwort, die Bibel selbst, die Bibel ist absolute Wahrheit. Das ist natürlich ein Satz, den wir hier verkraften. Wenn hier jetzt ein eingefleischter Humanist sitzen würde, der kriegt eine Gänsehaut, wenn ich das sage. Die Bibel ist absolute Wahrheit. Das ist in unserer Gesellschaft schon seit Jahrhunderten umstritten oder kann man heute gar nicht mehr sagen. Aber wir halten daran fest, die Bibel ist absolute Wahrheit, weil die Bibel Gottes Wort ist, weil sich Gott geoffenbart hat, weil sie durch seinen Geist eingegeben wurde, weil sie durchläutert ist, weil sie weise macht. Die Bibel ist absolute Wahrheit. Und dann zu diesem letzten Punkt. Der Mensch ist eine biologische Weiterentwicklung aus einfachen Strukturen. Das haben wir hier oben schon. Das stimmt nicht. Der ist ein vollkommenes Geschöpf Gottes. Vollkommen im Sinn, dass er nicht sich erst entwickeln musste auf evolutionärem Weg. Was sagt die Bibel? Er ist von Natur aus gut. Das hat Frau Schmidt eben schon gesagt. Er ist ein gefallener Sünder. Das Herz ist böse von Jugend auf. David betet in Sünden geboren, als Sünder zur Welt gekommen, und auch im Römerbrief schreibt Paulus, wir alle sind ohne Ausnahme Sünder. Ein ganz anderes Menschenbild, konträr, 180 Grad entgegen. Die Bibel sieht den Menschen ganz anders. Gott sieht ihn anders. Und jetzt müssen wir eines klar sehen. Unser Menschenbild prägt automatisch das Erziehungsmodell. Wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch, mein Kind, was ich geboren habe oder empfangen habe in der Familie, dass es einen guten Kern hat, dass es autonom ist. Wenn ich davon ausgehe, werde ich natürlich ganz anders rangehen an dieses Kind, wie wenn ich diese biblischen Wahrheiten akzeptiere und sehe, das Kind hat einen bösen Kern und es kommt Böses aus dem Kind. Es sind auch gute Anlagen drin, jetzt im Sinn von Verhaltensweisen oder Fähigkeiten, die es mitbekommen hat und so weiter. Das ist klar. Aber der Kern des Herzens ist böse, ist rebellisch gegen Gott und seine Ordnungen. Und dann auch gegen die Eltern, das wird man dann bald merken, dann gehe ich anders an die Erziehung. Ein ganz anderes Erziehungsmodell. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt heute Abend, römisch drittens, biblische Pädagogik. Wir müssen uns also entscheiden, und ich denke, wir, die wir jetzt heute Abend hier sind, wir haben uns entschieden, welches Prinzip, welches Erziehungsmodell wir wählen wollen, aber wenn es vielleicht noch ein wenig vermischt ist zwischen den Modellen, die wir eben hatten, mit dem, was jetzt kommt, vielleicht wird es noch deutlicher durch das, was wir da jetzt einfach miteinander bedenken. Biblische Pädagogik. Die Bibel ist auch in Erziehungsfragen kompetent. Sie enthält von Anfang bis zum Ende Aussagen über Erziehung, von 1. Mose bis in die Offenbarung. Warum? Die Bibel zeigt uns, dass der Schöpfergott, der Himmel und Erde geschaffen hat und uns als Menschen geschaffen hat, dass er durch Jesus Christus unser Vater werden will und dann Vater ist, wenn wir Christus als unseren Erretter und Herrn angenommen haben. Und somit wird die Beziehung Gottes zu seinen Kindern immer wieder dargestellt als eine Beziehung des Vaters zu seinen geistlichen Kindern. Und diese geistlichen Erziehungsprinzipien sind übertragbar auf unser Familienleben. So wie Gott mit uns als seinen geistlichen Kindern umgeht, so sollen wir mit unseren leiblichen Kindern umgehen oder den Kindern, die uns anvertraut sind, auch in der Kinderarbeit. Ich möchte da gerne eine Stelle mit euch lesen aus dem Hebräerbrief. Da kommt das wohl am allerdeutlichsten zum Ausdruck, nämlich in Hebräer 12, die Verse 4 bis 11. Da sehen wir ganz, ganz deutlich, dass Gott uns wie Kinder erziehen will und es auch tut. Hebräerbrief, Kapitel 12, ziemlich hinten, kurz vor der Offenbarung, von Vers 4 ab. Da schreibt der Hebräerbriefschreiber, wahrscheinlich der Apostel Paulus: Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf wider die Sünde und habt bereits vergessen des Trostes, der zu euch redet als zu seinen Kindern. Und jetzt zitiert er aus den Sprüchen. Ihr wisst ja, dass die Sprüche ganz besonders viele Aussagen über Erziehung enthalten. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung. Das klingt heute sehr hart. Wir müssten vielleicht besser sagen, die Erziehung des Herrn. Steht das bei euch so? Ja. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den erzieht er, züchtigt er, und er straft einen jeden Sohn, den er aufnimmt. Gott erzieht euch, wenn ihr dulden müsst. Als seinen Kindern begegnet euch Gott. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Seid ihr aber ohne Erziehung, Züchtigung, welche sie alle erfahren haben, dann seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Und wenn wir unsere leiblichen Väter zu Züchtigern, zu Erziehern gehabt haben und sie gescheut haben, sollten wir dann nicht viel mehr untertan sein dem Vater der Geister, auf das wir leben? Denn jene haben uns erzogen wenige Tage, wie es ihnen gut dünkte, dieser aber zu unserem Besten, auf das wir an seiner Heiligkeit teilerlangen. Gottes Erziehung hat immer ein wunderbares Ziel, immer zu unserem Besten, und dass wir umgestaltet werden in Gottes Bild, dass wir an seiner Heiligkeit teilerlangen. Alle Erziehung aber, wenn sie da ist, wenn wir gerade den Hosenboden versohlt kriegen, ja, dann dünkt sie uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Die dadurch geübt sind heißt, die gelernt haben, das als Erziehung des himmlischen Vaters zu sehen. Wenn Schweres in ihr Leben kommt, wenn sie dulden müssen, wenn etwas passiert, was wirklich als Erziehung von Gott her gemeint ist, da muss man sich drin üben, das so als Erziehung anzunehmen, nicht dagegen aufzubegehren und immer vor Augen zu haben, das geschieht jetzt zu meinem Besten, auch wenn es zunächst wehtut. Das wissen unsere Kinder noch nicht immer, aber wir sagen auch manchmal schon dem Benjamin: Du Benjamin, du hast jetzt das und das falsch gemacht, wir müssen dich jetzt da strafen, weil wenn wir das nicht tun, dann meinst du, das ist richtig und tust es immer wieder. Aber wir wollen das nicht, dass du das Falsche immer wieder tust, und darum müssen wir dich jetzt da strafen. Und manchmal versteht das auch schon, manchmal nicht. Aber manchmal versteht das. Also wir sehen, die Bibel zeigt uns Gott als unseren himmlischen, als unseren geistlichen Vater, und somit ist die Bibel voll von Erziehungsprinzipien. Schon im Alten Testament, wie Gott mit seinem Volk Israel umgeht, denn Israel war sein erstgeborener Sohn. Und auch jetzt im Neuen Testament, wo jeder Christ Gottes Kind sein darf. Aber auch zum direkten Umgang zwischen Eltern und Kindern hat die Bibel im Alten und im Neuen Testament eine Menge zu sagen. Nicht nur geistlich übertragen von Gottes Umgang mit uns, sondern die Bibel gibt auch viele ganz konkrete Hinweise, wie Väter oder Mütter mit ihren Kindern umgehen sollen. Wir erkennen in der Bibel wohl drei wesentliche Erziehungsprinzipien. Das möchte ich gerne am Schluss hier noch nennen. Das ist Liebe, Unterweisung und Konsequenz. Wir werden über jedes dieser Stichworte einen eigenen Abend hier haben in einigen Wochen. Darum will ich das nur kurz anreißen hier. Liebe, das wichtigste aller Erziehungsprinzipien, das leuchtet uns allen ein, ist die Liebe. Denn die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4,16. Und die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist das Erste und Wichtigste. Gott hat diese ganze Welt, das heißt die Menschheit, geliebt. Bodo Schwing sagt, es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Geografisch nicht und auch nicht historisch, durch alle Zeitalter. Gott hat alle Menschen mit der gleichen Liebe lieb. Und wir können das sogar auf uns ganz persönlich beziehen, denn Paulus schreibt, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Ich bin ganz persönlich von Gott geliebt und du auch. Ich habe noch nie einen ungeliebten Zuhörer gehabt, auch heute Abend nicht, ganz gewiss nicht. Also die Liebe, das allerwichtigste Prinzip. Und Gottes Liebe ist eine bedingungslose Liebe. Eine Liebe, die nicht sagt, ich liebe dich, wenn du. Ich liebe dich, wenn du so bist und wenn du das getan hast. Sondern ich liebe dich brutto. Die göttliche Brutto-Liebe, bedingungslos. Und diese Liebe ist Vorbild und zugleich wichtigstes Prinzip für unsere elterliche Erziehung den Kindern gegenüber. Wir dürfen unsere Kinder genauso brutto lieb haben, mit all ihren negativen Vererbungen, die sie an sich tragen, die von uns kommen, mit all ihrem negativen Verhalten, was sie irgendwoher aufgeschnappt haben, mit dem auch, was wir falsch gemacht haben an ihnen. Wir dürfen sie lieb haben, so wie sie sind, wie Gott sie uns gegeben hat, wie sie geworden sind. Wir dürfen sie brutto lieb haben. Wir wollen uns darum bemühen. Wir wissen, dass es sehr, sehr schlimm ist für ein Menschenleben, gerade auch schon für ein Kind, wenn es nicht geliebt wird, wenn es immer abgelehnt wird, wenn es immer hören muss, ach, eigentlich wollten wir dich gar nicht oder eigentlich wollten wir dich anders. Wir wissen, was das für negative Folgen haben kann für ein Menschenleben. Liebe, bedingungslose Liebe als Fundament der christlichen Erziehung. Als zweites Unterweisung. Nur Liebe ist nicht genug. Die Liebe zeigt sich gerade darin, dass ich einem Kind auch sage, wo es lang geht. Gott unterweist uns. Er hat uns deswegen die Bibel gegeben, sein Wort. Im Psalm 32, Vers 8 steht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Also, die Unterweisung, ganz wichtig. Gottes Wort ist für uns Unterweisung und wir müssen auch die Kinder unterweisen. Im Wort Gottes, aber auch in Dingen, die das Leben betreffen. Wir sollen die Kinder in die Welt hineinführen, besonders die Aufgabe der Väter, über die sprechen wir nächste Woche. Wir haben die Aufgabe der Unterweisung, ihnen ganz klar zu sagen, hier geht's lang. Und dazu gehört auch, dass wir im Familienleben Regeln aufstellen. Das kommt dann auch an dem Extraabend, aber ich will es hier schon sagen, dass wir den Kindern ganz klare Regeln aufstellen. Nicht ein Wald von Regeln und Schildern, dass man selber bald nicht mehr durchblickt und die Einhaltung gar nicht mehr kontrollieren kann, sondern klare Regeln, überschaubar für das Kind, wo es weiß, da bin ich dran. Das ist mein Rahmen, in dem kann ich mich bewegen, da sind die Grenzen, wenn ich sie übertrete, muss ich mit Strafe rechnen. Aber wenn ich in diesen Grenzen gehe, funktioniert alles gut. Dann fühlt sich ein Kind wohl und sogar geborgen. Das gibt einem Kind Geborgenheit, wenn es weiß, bis hierher und nicht weiter. Die Grenzen sind abgesteckt. Also Unterweisung und klare Regeln. Das ist so das Haus, die Wände des Gebäudes, wenn wir in diesem Bild bleiben. Und dann als Dach oben drüber die Konsequenz. Es gibt Eltern, die haben dieses Fundament und die haben auch die Wände. Liebe und noch ein paar Regeln. Aber viele, viele Erziehungshäuser sind ohne Dach. Da regnet es dann oben rein und die Vögel lassen was fallen und alles Mögliche. Da geht alles, nimmt Schaden. Das Haus braucht ein Dach und das ist die Konsequenz. Wenn ich Regeln aufstelle in Liebe, nicht Regeln, um das Kind zu schikanieren, sondern um ein wirkliches Zusammenleben zu ermöglichen, dann brauche ich auch die Konsequenz, um diese Regeln zu überwachen. Wenn wir in unserer Gesellschaft nur Paragraphen hätten, nur Gesetze, aber keine Polizei und andere Ordnungskräfte, die das überwacht, könnte die alle mit dem Schubkarren auf Misthaufen fahren. Da kommt überhaupt nichts bei raus. Und so auch in den Familien, wenn nur Regeln da sind, aber keine Konsequenz. Das heißt, dass bei Übertretung der Regeln wirklich eine angemessene Strafe folgt, dann ist alles sinnlos. Dann hat das Haus kein Dach. Und die Bibel spricht überall von Konsequenz. Wenn Gott seinem Volk und auch uns Strafe ankündigt, wenn er sagt, Ungehorsam wird Folgen haben, nämlich Bestrafung, dann führt er es auch immer durch. Das können wir im Alten Testament studieren, wie er mit seinem Volk Israel gehandelt hat. Er hat viel Geduld, aber wenn Gott klar die Grenze gesteckt hatte, das Volk hat es übertreten oder einzelne Leute, hat Gott immer gestraft. Und so ist das auch im Neuen Testament. Da hat sich Gott nicht geändert in seinen Prinzipien. Er gibt klare Regeln, aber er fordert auch Konsequenz. Und der Erziehungswissenschaftler Pestalozzi, nachdem viele Straßen benannt sind und Schulen und alles Mögliche, der hatte einen ganz wesentlichen Grundsatz, ein Motto. Das lautete, Konsequenz ist das Geheimnis der Erziehung. Konsequenz. Und da fehlt es heute in der Erziehung weitgehend, ganz arg. Vielleicht auch bei uns. Da fehlt es, die Konsequenz. Das wird wesentlich den Erfolg unserer ganzen Erziehungsprinzipien und Strategien ausmachen, ob wir auch konsequent sind. Und das merken unsere Kinder sehr schnell, ob wir nur Sprüche machen, nur Regeln aufstellen oder ob wir sie auch überwachen und einhalten und ob es dann auch wirklich Belohnung gibt oder Strafe. Auf diese Dinge wollen wir also noch viel tiefer eingehen später. Als letzten Vers möchte ich gerne noch Epheser 6, Vers 4 lesen heute Abend. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 4. Da finden wir nämlich eigentlich diese Regeln, diese drei Grundprinzipien ausgedrückt mit anderen Worten. Epheser 6, Vers 4. Da heißt es, und ihr Mütter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Oder wie steht da? Kann doch nicht sein. Väter, haben die auch was mit Erziehung zu tun? Tatsächlich. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Das ist ganz wichtig. Väter haben von Gott die Hauptverantwortung für die Erziehungslast in der Familie. Natürlich mit den Müttern zusammen. Aber von Gott her gesehen haben die Väter die Hauptverantwortung. Und Gott wird uns Väter fragen, hauptsächlich, was aus unseren Kindern geworden ist. Das ist eine ganz hohe Verantwortung. Bürde und Würde zugleich. Und was hier steht, kann man positiv formulieren. Ich habe das auch so bei Eberhard Mühlang gehört. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Kann man ja andersrum sagen. Schafft eine Atmosphäre der Liebe, des Angenommenseins, des Vertrauens. Schafft eine Atmosphäre, wo sich die Kinder wirklich wohlfühlen können, wo sie bedingungslos angenommen sind. Sondern zieht sie auf in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Vermahnung, Ermahnung, klare Regeln, Unterweisung und Zucht, Disziplin, Konsequenz. Sind genau diese drei Stichworte. Und man kann sagen, Epheser 6, Vers 4 ist die Hauptaussage im Neuen Testament zur Erziehung. Paulus hat keine Erziehungsvorträge gehalten, aber er hat durch den Heiligen Geist Gottes hier ein ganz klares Prinzip weitergegeben. Hier sehen wir es, wie Erziehung aussehen soll. Liebe, Unterweisung, Konsequenz. Epheser 6, Vers 4. Zum Schluss möchte ich sagen, dass wir als Christen eigentlich gut dran sind. Denn ihr müsst bedenken, Nicht-Christen müssen ja diese Dinge alle aus sich selber produzieren. Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Güte und all diese Dinge, die in der Erziehung so wichtig sind, sie müssen sie alle aus sich selber produzieren. Sie müssen sich anstrengen, sie müssen sich da mühen, dass sie den Kindern gerecht werden. Und wir als Christen, wir haben da eine ganz andere Möglichkeit. Wir haben da eine wunderbare Kraft. Wir dürfen aus der Liebe Gottes leben, aus der Liebe Jesu Christi, der uns geliebt hat, und dürfen als Geliebte weitergeben an den Ehepartner und auch an die Kinder. Und ich möchte das noch bewusster sein lassen in der Erziehung. So wie mich Gott liebt, so möchte ich auch gerne meine Kinder lieb haben. Ich kann es nicht in der Vollkommenheit wie Gottes Liebe, aber daran kann ich mich auf der anderen Seite orientieren und ich darf das auch als meine Kraft nehmen. Ich möchte es wirklich als meine Kraftquelle nehmen, die Liebe Gottes zu mir, und ich möchte sie weitergeben an meine Kinder. Und hier im Zusammenhang mit dieser Aussage in Epheser 6,4, ein Zusammenhang in Epheser 5 heißt es: So seid nun Gottes Nachfolger als die geliebten Kinder. So wie Gott euch liebt, so gebt diese Liebe jetzt weiter, bis in die Erziehung. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ein Zusammenhang. Und mittendrin in diesem Kapitel schreibt Paulus auch vom Heiligen Geist. Er sagt: Werdet voll Geistes. Das heißt, die Kraft, Quelle des Heiligen Geistes, steht uns zur Verfügung. Aber wir müssen auch uns danach ausstrecken. Wenn wir meinen, ach, Erziehung, das können wir mit links und das schaffe ich schon und ich habe das doch im Griff, dann geht es natürlich daneben. Aber wenn wir ganz uns auf den Herrn werfen und sagen: Herr, ich kann es nicht, es geht schief. Bei mir ist so viel Defizit und Mangel. Aber bei dir ist die Fülle, bei dir ist die Liebe, bei dir ist die Kraft deines Heiligen Geistes. Ich möchte heute an die Erziehung rangehen. Meine Kinder, auch meine schwierigen Kinder, tragen in deiner Liebe, in deiner Geduld. Gib du's. Lass die Frucht deines Geistes bei mir wachsen. Das ist etwas ganz Großartiges. Wir sind gut dran als Christen, die diese Kraftquelle kennen. Ich möchte gerne da noch viel bewusster von zehren und benutzen.